Neue Folge, neues Thema. Herzlich willkommen wieder beim Podcast mit Dr. Kurt Mosetter. Kurt, wir haben heute ein Herzensthema auf der Agenda, das wir beide unheimlich wertvoll und wichtig finden. Es geht um Kinder, Kindergesundheit. Und wir wollen einfach mal gemeinsam beleuchten, in welchem Umfeld wachsen Kinder heute auf? Was warten da vielleicht für Herausforderungen auf Kinder und Eltern? Welche Rolle spielt Ernährung in dem Kontext? Und wie kann man vielleicht auch ganz gezielt mit Mikronährstoffen weiterhelfen? Ich selber darf noch mal sagen, ich bin Papa von einem 2,5-jährigen Sohn. Und ich glaube, in der Zeit, wenn man Papa oder Eltern wird, dann nimmt man auch natürlich noch mal anders wahr, wie Kinder aufwachsen, in welcher Zeit wir uns bewegen, in welcher Zeit sich Kinder bewegen. Und das betrifft sowohl die Ernährung im Speziellen, aber auch das gesamte Umfeld. Ich empfinde das als teilweise hoch stressbelastet, das Umfeld, in dem Kinder aufwachsen. Selbst bei uns, wir wohnen in einem Dorf mit 200 Einwohnern. Unser Sohn darf im Prinzip die Haustür rauslaufen und ist in der Natur mehr oder minder. Aber nichtsdestotrotz, wenn ich das gesamte Umfeld betrachte, Kindergarten, immer früher im Kindergarten, unheimlich viel Information von außen, dann ist das hoch anspruchsvoll in meinen Augen für so ein kleines Geschöpf. Wie siehst du das? Wie siehst du da die Tendenzen?
Also dieses Thema, lieber Christian, liegt uns am Herzen. Vielleicht einen Schritt zurück. Ein Mentor und Lehrer von mir war ein Kinder- und Jugendpsychiater, Peter Riedesser. Von 1991 bis 2008 war der Chef am UKE Ippendorf in Hamburg. Und er fördert mich schon immer, besser zu verstehen, was denn Verhaltensauffälligkeiten sind. Mhm. Und er hat eine ganz klare Strategie verfolgt, die er mir übergeben hat, dass Verhaltensauffälligkeiten nicht irgendwie was Genetisches sind und auch nicht, dass eine Schraube locker ist im Gehirn und auch nicht, dass das Gehirn anders funktionieren würde als bei uns, sondern dass es da Verständnis braucht für die Biografie, fürs Umfeld, für den Stress. Das hat alles zugenommen. Damals waren vielleicht 0,5 von den Kindern betroffen mit irgendeiner Diagnose wie ADHS. Die Diagnose ist erst entstanden 1987 mit engen Kriterien. Und heute hat sich die Zahl der diagnostizierten Kinder verdoppelt. Und immer mehr Kinder, im Moment sind 7% von den Kindern, haben die Diagnose. Für mich Ausdruck von zu viel Stress in der Gesellschaft, in der Schule und im Umfeld. Klares Statement von zwei weltweit führenden Experten. Das Gehirn von den Kindern funktioniert nicht anders als unseres, aber es gibt Menschen, die schüchtern sind. Mhm. Und wenn die schüchtern sind und Alkohol trinken, sind sie mutiger. Jetzt ist die Frage, brauchen die alle Alkohol oder sollte die immer Alkohol trinken? Nein. Und deshalb beißt sich die Katze in den Schwanz und sagt, oh, das Kind ist jetzt konzentrierter mit dem Medikament, also hat es ADHS. Mhm. Und von 0,5% auf 7%. Jetzt nennen wir noch weitere Zahlen. Im Moment sind tatsächlich 22% von den Kindern und Jugendlichen von Essstörungen betroffen. Früher war das 1%. 16-24% von den Kindern und Jugendlichen mit Depression. Also die Frage ist, ob das stimmt, ob die Depression haben und ob die Therapie mit dem Antidepressiva geeignet ist oder nicht. Nein. 57% von den Kindern und Jugendlichen mit psychosomatischen Beschwerden. 40% von den Kindern und Jugendlichen mit chronischen Schmerzen. Und vor Corona, im Jahr 2019, hat die Techniker Krankenkasse untersucht, wurde 3 von diesen 4 Kindern mit Medikamenten versorgt. Heute wäre 4 und 5 von 10 mit Medikamenten versorgt. Jetzt kommt noch Übergewicht. Eine aktuelle Untersuchung hat gezeigt, in Europa rund 30% von den Kindern und Jugendlichen haben Adipositas. Schlimm genug, aber 70% von denen haben einen Muskelverlust. Also das Fett verdrängt die Muskeln, eine Sarkopenie. Und diese Zahlen sind total verrückt. Und die spiegeln wieder, dass irgendwas in der Gesellschaft in Schieflage geraten ist und dass schon die Diagnosestellung ein Stigma bedeutet. Aber wenn man das nicht versteht, dass die Kinder ein Ausdruck sind von einer Störung, die darunter liegt, dann wäre die falsch behandelt und wäre konditioniert, dass sie denken, ich bin halt krank, ich brauche das, ich habe die Diagnose oder die. Aber das wird schwierig. ganz sicher braucht es Aufklärung und in der Expertenallianz für Gesundheit. In einem Bereich ist der Professor Frohbös zuständig, Sporthochschule Köln. Für einen anderen bin ich jetzt zuständig. In der Expertenallianz versuchen wir aufzuklären. Und die Katastrophe, der Tsunami kann nur abgewendet werden, wenn man aufklären, wenn man bildet. Und die Gesundheit sollte an die Schule, definitiv, mit Bildungstagen, mit Aufklärung, auch für Sie, für die Eltern, für die Lehrer, für Jugendliche, dass ich weiß, was passiert mit mir. Und nur wenn ich weiß, kann ich entscheiden. Und Prävention und Wissensvermittlung sind entscheidend, um diesem Trend entgegenzuwirken. Denn es ist ein Elend, wenn man das sieht. Immer mehr Menschen, immer mehr Kinder und Jugendliche haben schon einen Burnout, bevor sie anfangen zu arbeiten.
Das ist unvorstellbar. Also man stellte sich vor, die leben jetzt ja weiter. Ja. Also da reift eine Generation ran, die schon im Kern derartige Probleme mit sich trägt, die wir vielleicht noch in Generation, also die wir über Jahre hinweg irgendwie entwickelt haben, die sind schon als Kinder in einem Status, wo man vielleicht vor einigen Jahrzehnten noch gesagt hätte, wenn es schlecht läuft, bist du als älterer Erwachsener in diesem Status. Allein wenn ich diese Medikationsrate jetzt mal anschaue, das ist in meinen Augen der absolute Wahnsinn.
Und früher gab es den Altersdiabetes. Mhm. Jetzt haben die Kinder und Jugendliche schon den Altersdiabetes. Wohl bemerkt, Kinder und Jugendliche mit dem Diabetes Typ 2. Altersdiabetes, nicht genetisch. Und jetzt gibt es sozusagen Länder, wo das noch schneller vorprescht, wie in Saudi-Arabien. Da hat man dann 70% von den Jugendlichen mit Übergewicht und 40% von den Jugendlichen, die dann schon einen Diabetes Typ 2 diagnostiziert kriegen. Und das ist keine genetische Erkrankung, das ist Stress. Das ist Fehlernährung, das ist eine körperliche Inaktivität. Und für uns ganz klar, dass zu viel Social Media die Kinder und Jugendliche in einen Realitätsverlust führen. Eine weitere Brücke, weshalb wir uns zu dem Thema äußern dürfen, war der Manfred Spitzer. Manfred Spitzer als Psychiater und Hirnforscher hat ein Buch geschrieben über die digitale Demenz, die wohlbemerkt nicht ältere Menschen trifft, sondern auch Jugendliche. Und er wurde geächtet in der Fachgesellschaft, aber er hat Recht behalten. Und eine Zauberschülerin von ihm, die Dr. Sabine Kubisch, trägt dieses Wissen fort und die unterstützt uns auch im Umgang mit Social Media. 8 Stunden verbringen Kinder und Jugendliche im Schnitt in Social Media. Und dann hat der Joachim Bauer, ein Psychoneuroimmunologe in Freiburg, ein Buch geschrieben, Realitätsverlust. Und die Zahlen sind noch verrückter, als ich mir es hätte vorstellen können. Und deshalb braucht es Umgangskultur, wie ich soziale Medien nutze und das Handy, sonst fresse sie mich auf. Die sind nicht gut oder schlecht, aber man müsste den Umgang lernen. Und wenn dann die Likes und die Belohnung eigentlich aus TikTok und aus den Social Medias kommen, dann wären die Kinder natürlich nicht belohnt in der Schule. Ja. Und was sollen die Lehrerinnen und Lehrer mit denen Kinder tun? Die sind am Morgen todmüde. Und zum anderen Vergleich, die Kinder haben schon einen leeren Akku, wenn der Tag beginnt. Und deshalb müssen wir was tun, um den Akku wieder aufzuladen.
Also wir haben im Prinzip, ich gliedere das mal auf, wir haben 3 Linien, auf denen wir uns bewegen können. Das eine ist die Ernährung, das andere ist die Bewegung. Und ich würde tatsächlich mal dieses Thema Social Media gerne auch mit aufnehmen. Ja. Weil ich das so empfinde, dass diese Generation, die jetzt gerade so als wirklich Kleinstkinder teilweise damit aufwächst, aber auch schon die, die jetzt so 10, 12, 13 werden, das ist doch die erste Generation, bei der wir das überhaupt beobachten können in dieser Ausprägung. Also ich bin 90er Jahrgang. Ich bin noch so aufgewachsen, dass ich im Wald gespielt habe und den Bach mit Holz aufgestaut habe, um Staudamm zu bauen. Aber ich habe das auch miterlebt, als dann so die ersten Social-Media-Ausläufer und Ideen kamen, ICQ, Facebook, das waren so die Leute aus meiner Generation, die wissen, wovon ich spreche. Das waren so die ersten Verknüpfungen auf sozialer Ebene im Internet. Und da hat man schon, finde ich, wenn man so rückblickend das Ganze betrachtet, sehr schnell gemerkt, hier, das Ganze funktioniert irgendwie über so diesen Belohnungsmechanismus. Also wenn ich nach Hause aus der Schule kam und wusste, okay, jetzt wartet da vielleicht wieder eine Nachricht oder, dann war das natürlich irgendwie ein Belohnungsaspekt. Man hat sich darüber gefreut, man war aufgeregt und so weiter. Und das ist ja dann irgendwann über das Smartphone in die Hosentasche gewandert. Und das ist ja der absolute Wahnsinn. Ja. Für mich ist dann die Steigerung des Ganzen eigentlich nur noch, dass ich das auch noch omnipräsent immer am Handgelenk trage mit einer Smartwatch.
Ja.
Also da kann ich nicht mal mein Handy weglegen, um mal eine kurze Auszeit zu haben, sondern bin die ganze Zeit davon irgendwie penetriert. Und diese drei Bereiche, die würde ich gerne einmal mit dir durchsprechen. Insbesondere bleiben wir vielleicht gerade mal bei diesem Thema Social Media, wenn wir gerade schon drüber gesprochen haben. Wir sehen das an einigen europäischen Ländern, gerade Skandinavien. Wir haben uns vorhin kurz drüber unterhalten, die gewisse Regularien jetzt wieder einsetzen und sagen, naja, bis zum gewissen Alter sollte gerade dieser Konsum von Social Media wieder eingegrenzt werden. Aus deiner medizinischen Sicht, was passiert denn da nochmal konkret, wenn wir über diese Belohnungsmechanismen im Social Media Bereich und so weiter sprechen, ob es jetzt Likes sind, Kommentare oder? Warum triggert das auch gerade Kinder so und warum kann das auf Dauer so schädlich sein?
Also die Hirnforschung, Neurobiologie beschreibt es seit 20 Jahren. Da passiert Folgendes. Wir haben eine tolle Mentorin, die Frau Professor Dr. Gertraud Teuchert-Noth. Die hat schön beschrieben, dass es im Gehirn ein Gleichgewicht von Neurotransmittern gibt. Und wenn man spielt und klettert, musiziert und miteinander umgeht, dann gibt es die Förderung von einer langsamen Dopaminausschüttung. Mhm. Die langsame Dopaminausschüttung stützt, nährt und fördert die Reifung von unserer Stirnkompetenz für soziales Verhalten, für Umgangskultur, diesen Konfliktdetektor. Diese Region macht Denken möglich, den Arbeitsspeicher, Gedächtnisleistung und reguliert Emotionen. Die macht unser Verhalten planbar. Das heißt, ich laufe einfach nicht auf der Kreuzung bei vollem Verkehr auf die Straße. Nein, ich weiß, es hat Konsequenzen. So, Nummer eins. Nummer zwei, schnelles Bild erleben. Social Media fördert die schnelle Dopaminausschüttung. Die schnelle Dopaminausschüttung führt dazu, dass viele Kinder und Jugendliche wesentlich schneller sind in der Bild- und Reizverarbeitung als wir. So weit, so gut. Nur die schnelle Reizverarbeitung stimuliert immer Cortisol und Dopamin. Mhm. Also ich bin hochwach und aktiv. Und jetzt entsteht eine Suchtschleife. Die Suchtschleife funktioniert so, dass ganz schnelle Belohnungen, schnelles Bild erlebe, zur Dopaminausschüttung führen, Dopamin belohnt. Und in der Suchtschleife gibt es jetzt Likes und Smiles, dann kleine Gruppe, wo man bewertet wird und eigentlich ein Sperrfeuer. Und diese Sucht ist stärker als die Sucht von anderen Substanzen. Und das hat man kommen sehen. Gerald Hüther hat es vorher gesagt, das hat der Manfred Spitzer vorher gesagt. Auch Forscher in skandinavischen Ländern, deshalb haben dort Kinder und Lehrer Smartphone und Handyverbot. Mhm. Vorher haben wir es darüber gehabt, in Australien ist die Messlatte sogar bei 16. Lebensjahr angeordnet. Und der Joachim Bauer hat es beschrieben, das führt zum Realitätsverlust. Und jetzt kommt was Wichtiges, und das trifft die anderen beiden Bänder. Wenn man immer in der virtuellen Welt ist und sich dort bewegt, geht einem die Körperlichkeit verloren. Die Körperlichkeit geht verloren, die Selbstreferenz geht verloren und die Selbstregulation. Wir tragen all das in uns, dass man weiß, jetzt regulieren wir uns wieder. Man entspannt wieder, man schläft wieder. Aber wenn die Selbstregulation verloren geht, wenn die Körperlichkeit, das innere Selbstsinnempfinden verloren geht, dann ist man außer sich. Deshalb steigen auch dissoziative Störungen, also so Richtung Verrücktheit. Deshalb steigt auch die Depressionsquote und linear in Korrelation damit auch die Suizidquote an. Das heißt, viele sind dann eigentlich in Not. Und deshalb sehen wir die Ausläufer, dass die, die dann schon außer sich sind, keine Kontrolle haben über das, was sie essen. Und dann wird automatisiert reingeschaufelt. Und die haben auch keinen Antrieb mehr, den Körper zu spüren. Mhm. Denn wenn sie ihn bewegen, dann wäre sie nicht belohnt, sondern tut's weh. Und wenn sie was anderes tun als das schnelle Bild erleben, wäre sie auch nicht belohnt. Und wenn die am Morgen in die Schule gehen, dann sind sie todmüd. Und der Lehrer und der Stoff, die bringen eigentlich den Dopamin-Peak gar nicht mehr in Gang. Und dann wäre die noch behandelt mit irgendwas, was sie aufputscht, was man weder für Doping noch zur Gewichtsabnahme verwenden sollte. Ja. Und deshalb sind die Spuren so ineinander verwoben. Und da glaube ich, dass es Regelkreise braucht, Spielregeln, um die Eltern und die Lehrer und die Jugendlichen Anleitung zu geben, wie ich mit sozialen Medien umgehe, Weg, die Katastrophe läuft schon. Deshalb brauchen wir auch Politik, deshalb so eine Expertenallianz, deshalb brauchen wir Sie. Nur mit Aufklärung und mit Weiterbildung, nur mit Wissen sind wir in der Lage, dass wir dann eine richtige Entscheidung treffen können.
Das ist ja in der Realität total paradox, dieses Thema. Wenn du dir anguckst, wie Menschen mit Social Media umgehen, dann nutzen das ja tatsächlich viele völlig fälschlicherweise auch als Beruhigungssystem.
Ja.
Also ja. Guck dir die auch Erwachsene, muss ja. man auch sagen, das sind ja nicht nur Kinder und Jugendliche. Vor dem Schlafengehen wird zur Entspannung erstmal ja. nochmal Social Media angeschaut ja. und möglichst viel Informationen gesammelt. Und die denken ja dann, dass sie dadurch zur Ruhe kommen. Ja, das ist aber wahrscheinlich dann auf den weiteren Dopamin, also die sind quasi in ihrer Sucht befriedet.
Ja, ja, genau.
Nichts anderes. Schlafen dann unheimlich schlecht, sind am nächsten Morgen total ausgelaugt und dann geht das damit weiter. Das ist aber die Realität und ich bin da bei dir. Es braucht entsprechende Rahmenbedingungen, auch gesetzlicher Art, weil ich glaube, dass das in der Eigenregulation schon vorüber ist, dieses Thema. Also viele Leute sind nicht mehr in der Lage, das selbst zu regulieren ja. und haben da gar keinen Blick für. Und dann brauchen wir dafür auch entsprechende Rahmenbedingungen. Du hast das schon so ein bisschen ausgeführt. Das Ganze führt ja zu einem Cortisolausstoß auch bei den Kindern. Mhm. Kinder sind ja in ihrer Natur eigentlich idealerweise noch nicht so sehr stressbelastet. Häufig versucht man ja möglichst viel Stress von denen abzuhalten, die möglichst zu beschützen, bis die dann, ich sage jetzt immer, raus ins Leben kommen. Sobald die dann in die Schule kommen, in den Kindergarten, die ersten Trennungen von den Eltern, das ist natürlich für die schon ein Stress. Aber gibt es denn gewisse Tools, auch vielleicht auch Nährstoffe, bei denen du auch aus der Erfahrung schon sagst, naja, unter diesen realistischen Bedingungen, in denen wir uns aktuell noch bewegen, kann ich mit dem einen oder anderen da auch etwas gegenwirken? Also wie ist das mit Magnesium zum Beispiel für die Kinder? Kann das hilfreich sein? Wie sind da deine Erfahrungen?
Wir haben tatsächlich im Jahr 2005 das erste Buch geschrieben, die neue ADS, ADHS-Therapie.
Mhm. Ja.
Und es war Kraft in der Dehnung, wie man den Körper spürt mit einem aktiven Stretch. Und diese Übungen sind einfach, die kosten nichts, die kann man kostenlos runterladen auf der Page. Und wenn die Kinder sich spüren im aktiven Stretch, dann wirkt es anti-entzündlich, sie kommen eher zur Ruhe. Aber wir haben auch entdeckt, dass wenn man ihnen das, was sie regelmäßig essen, schnell und unkontrolliert essen, nur wegnehmen, funktioniert es weniger. Deshalb bieten wir ihnen an, einen Proteinshake.
Mhm.
Und Protein gibt eigentlich die Bausubstanz für Reparatur und Ruhe. Und wir sehen, dass ganz viele von denen Kinder und Jugendliche betroffen sind, ich würde mal sagen 95%, mit dem Magnesium- und Zinkmangel, Mineralstoffmangel, einem Vitaminmangel. Und ja, wenn die das wieder zur Verfügung kriegen, was ihnen fehlt, dann gibt es wieder eher Selbstregulation. Das heißt, die physiologische, natürliche Selbstregulation braucht Mikronährstoffe, die sind essentiell. Ohne Vitamine, ohne Mineralstoffe, ohne Omega-3, ohne Protein stirbt man. Und bevor man stirbt, gerät man aus den Fugen.
Ja.
Und deshalb, je früher, umso besser, messen wir das, wir supplementieren das und dann kehrt Ruhe ein. Ein ganz Besonderes ist tatsächlich Social Media und Computer am Abend oder Süßes am Abend. Es gibt eine kurze Belohnung und eine kurze Beruhigung. Ähnlich wie 2 Flaschen Whisky schläft man dann oder eine Bratpfanne auf dem Kopf, aber das ist ein schlechter Schlaf und das möchte man nicht. Und da gibt es die Ashwagandha-Trinkampulle. Und die Ashwagandha, wohl bemerkt, die gibt es seit 2500 vor Christus in Uruk, dann in Ägypten, dann bei den Griechen, jetzt hier bei uns, die führt dazu, dass der Cortisolspiegel in der Nacht ins Bett geht. Der führt dazu, dass die Leber Ruhe hat. Die führt dazu, dass wenn die Leber Ruhe hat, sie keinen Zucker produziert und der Zuckerspiegel reguliert sich. Dann schlafen die Kinder und Jugendliche besser. Und wenn das Cortisol in der Nacht schläft, dann kann es am Morgen in die Gänge kommen. Und das hat eine unglaubliche Wirkung. Und wenn man einfach das schnelle, verfügbare, süße reduziert und dafür Nüsschen hat, ein Shake oder eine Suppe, dann führt es auch dazu, dass der Stoffwechsel wieder ein bisschen in Balance kommt und dass wir zur Selbstregulation kommen. Und dann, das war wieder die Lehre Manfred Spitzer, Dr. Sabine Kubisch, braucht es eine Unterweisung, wie Selbstregulation funktioniert. Und Kinder und Jugendliche verstehen das. Stopp. Mhm. Stopp jetzt, Handy aus. Stopp jetzt, falsch essen. Und jetzt bewege ich mich doch. Und dann kommt die Belohnung aus der Bewegung. Und in ganz kurzer Zeit ist der natürliche Spieltrieb wieder da. Das heißt, ich bin hoffnungsvoll, dass es noch nicht so spät ist. Aber wir müssen uns zusammenschließen, um die Botschaft zu bringen. Deshalb braucht es Bildungstage. Gott sei Dank frage die Schule nach. Deshalb braucht es Aufklärung. Und eine gemeinsame Bekannte von uns, die auch im ersten Studiengang dabei war, die Annemarie Stein, hat mit uns den Zuckerdetektiv entwickelt.
Ja, sehr spannende Geschichte.
Und was glaubt ihr, wie früh können Kinder lernen? Es war die zweite Klasse. Und die Kinder der zweiten Klasse haben ausgebildet zum Zuckerdetektiv. Und dann haben wir gefragt, was hast du jetzt gelernt? Ich habe der Mama gesagt, dass wenn der Zahler draufsteht auf dem Essen, das essen wir nicht. Und wenn die Mama das nicht lesen kann, dann essen wir das auch besser nicht. Dann ist schon mal viel getan.
Ja, Ruhe erstmal, ja.
Und dann entsteht Neugier. Deshalb glaube ich, es braucht Warenkunde, aber auch ein Wissen ums Gehirn. Deshalb brauchen wir Bildung und Gesundheit und Sport nicht in getrennten Instituten zusammen. Und wenn das die Politik nicht kann, müssen wir was dafür tun, dass wir Tools haben, um sie weiterzubilden. Eine Akademie. Und nur so können wir die Katastrophe miteinander vermeiden und abfedern. Denn der Arzt hat keine Chance. Was soll er tun?
Ja.
Im Stressmanagement, Krankheitsmanagement, ohne Zeit. Und dann ist wenig Bereitschaft da. Da haben die recht. Ja, beweg dich. Wie soll ich, wenn ich nicht kann? Und wenn es weh tut? Oder ist was anders? Wie soll ich, wenn ich süchtig bin? Ja. Und was können die Eltern tun? Und deshalb brauchen wir einen Zusammenschluss von unterschiedlichen Fachdisziplinen und tatsächlich eine Vermittlung, wie wichtig auch Mikronährstoffe sind, dass man eigentlich wieder den natürlichen, in uns angelegten Mechanismus, Selbstregulation und physiologische Balance erreiche. Und dann kommt ein besserer Schlaf und im Schlaf kann alles reparieren. Also der Schlaf ist sicher eine Königsdisziplin für Regulation und für Gesundheit.
Das ist am Ende bei Kindern für beide gut. Wenn die Kinder gut schlafen, schlafen manchmal auch die Eltern dann besser durch. Ist immer ein großes Thema. Also aus der Praxis berichtet, glaube ich, liegt ein großer Faktor auch darin, dass A, diese Disziplinen miteinander verflochten werden müssen, damit das ein ganzheitliches Konzept ergibt für die Kinder und auch für die Eltern, weil die Kinder sind häufig abhängig von ihren Eltern, was es zu essen gibt, wie viel sich bewegt wird und so weiter. Aber ein Beispiel mit der Bewegung, ich glaube, das kann jeder, der irgendwie Kinder hat, bestätigen, egal in welchem Alter. Man sagt ja immer, wenn die abends sich viel bewegt haben, dann schlafen die gut. Nicht von der Hand zu weisen. Ja, da spielen natürlich andere Faktoren auch noch eine Rolle. Wenn ich denen dann nach der Bewegung eine Flasche Apfelschorle gebe oder schlimmer noch Fanta oder, dann widerspricht das dem ganzen Erlebnis natürlich etwas. Aber das sind Erfahrungswerte, die man als Eltern ja sowieso sammelt. Aber, und das ist, glaube ich, ein großes Aber, es liegt sehr, sehr häufig bei den Eltern und bei dem Punkt, an dem man anfängt. Also es ist in meinen Augen sehr häufig so, dass die Eltern das viel zu spät merken und viel zu spät erst denken, da müsste man vielleicht irgendwas dran ändern, trotz besseren Wissens. Weil es teilweise weniger anstrengend ist, auch als Eltern zu sagen, naja gut, wenn mein Kind halt die Nudeln jetzt essen will ohne alles, dann kriegt er halt die Nudeln ohne alles. Hauptsache, der hat gegessen. Und da liegt meines Erachtens auch eine große praktische Herausforderung, als Eltern den Kindern diesen Weg so zu bereiten, dass er für sie zugänglich wird, ohne Verzicht. Mhm. Ja, und da glaube ich eben, entsteht ein ganz großer Fehler schon so früh in der Phase des Kindes, dass man eben anfängt, die schon auf diesen Weg zu führen. Wenn die einmal da drauf sind, dann sind die auf einem Pfad, von dem man die fast nicht mehr runterbekommt oder nur sehr, sehr schwer. Und da verzweifeln, glaube ich, tatsächlich einige Eltern, insbesondere was die Ernährung angeht. Das geht dann weiter. Die Kinder kommen mittlerweile unheimlich früh in den Kindergarten. Also wenn die mit einem Jahr in den Kindergarten, in die Kita kommen, dann ist das normal, teilweise sogar etwas früher. Dann essen die teilweise dort zum Mittag. Ich glaube, da wissen wir beide, dass das Mittagessen, also alle Eltern freuen sich, dann gibt es noch ein Dessert im Kindergarten für den Kleinen oder die Kleine. Besonders produktiv für dieses ganze Thema ist das nicht. Und da müssen wir hin. Genau wie du sagst, man muss in die frühe Aufklärung der Eltern, dass die im Idealfall, sobald das Kind anfängt, sich vernünftig über feste Nahrung auch zu ernähren, eigentlich einen Warenkorb hat, der das unterstützt, was über das, was wir gerade sprechen. Und wenn man das dann noch zusammenpackt mit Bewegungskonzepten und das Erlebbarmachen dieses Gefühls aus der Bewegung, ich glaube, das finde ich selber immer so schlimm, dass die Kinder das offensichtlich gar nicht mehr erleben dürfen. Also früher gab es diese Alternative nicht, dass ich mich ans Handy gesetzt habe, um dieses Dopaminerlebnis zu bekommen. Wir sind halt rausgegangen und sind gerannt, haben Fußball gespielt. Ja. Und da muss ich sagen, da ist es toll, wenn auch Personen wie du mit so viel Expertise so Grundlagenarbeit machen, um Eltern und dann am Ende den Kindern da weiterzuhelfen. Für mich ist es ein schwieriger Grat zwischen was ist praktisch umsetzbar und dem, was ist denn theoretisch vielleicht für die Kinder möglich. Hast du so ein paar Praxistipps aus deiner Erfahrung mit Kindern und Eltern? Wo sind denn vielleicht gerade in der Ernährung Stellschrauben, dass ich jetzt mal das Kind vielleicht wegbekomme von dieser Belohnung auch, du kriegst jetzt mal ein Stück Schokolade oder du kriegst jetzt mal was Süßes, hin zu einer Alternative wie Nüssen oder ähnlichem, die aber ja für die Kinder im ersten Moment nicht die klassische Belohnung erstmal darstellen.
Also einen Schritt zurück, du hast recht, wir schlittern alles so rein.
Ja.
Die Eltern schlittern rein, wir schlittern rein. Und wenn halt Papa zwei Handys auf dem Tisch liegen hat beim Essen, dann ist kein Wunder, dass das Kind das auch macht. Und ich erlebe viele Eltern, die mit ihren kleinen Kindern noch zu uns kommen. Und dass das Kind ruhig ist, kann das schon schneller eigentlich das Smartphone bedienen als ich. Die finden schon die Programme, die reden noch gar nicht, die laufen kaum und können schon wischen. Also wischen ist das nächste Problem. Die sollen eigentlich für die Hirnreifung sollen die schreiben. Wir schlittern rein und Eltern sind sich gar nicht bewusst, wie sie selber schon süchtig sind. Ich nehme mich allen voran. Man schlittert rein, da gibt es viele Nachrichten, Fragen, Befunde, Kollegen. Und dann sind so 50 Nachrichten da am Abend. Aber wenn ich die alle lese, beunruhigt mich das. Ich denke weiter. Aber wenn ich sie nicht lese, beunruhigt mich es auch. Und dann am nächsten Morgen. Und mir wurde dann tatsächlich das Handy geklaut. Und ich habe überlebt, die andere auch, 12 Tage ohne. Und man muss sich disziplinieren zu sagen, ich lege es jetzt mal weg. Und man guckt nicht immer drauf. Und eines ist, dass man das selber erfährt, selber innehält und auch die Eltern. Und das andere ist, dass es mit dem Verbot weniger funktioniert als mit dem Vorbild. So haben ja zum Beispiel mehrere Kinder, die haben dann eigentlich den Stoffwechseltrainingsplan vom Sammy Khedira. Mhm. Von einem Moment auf die andere haben die den Glykoplan gehabt. Das ist der Plan vom Star. Dann hat der andere hat den Plan gehabt, der Trainingsplan, Ernährungskonzept Cristiano Ronaldo. Der nächste hat den Plan gehabt vom Lukas Klostermann oder einige Mädels haben den von der Anne Hau gehabt. Die brauchen ein Vorbild. Und dann merken sie, ich wäre besser.
Ja.
Die machen das und nicht, weg sind die Diätmacher, weg sie gegängelt werden, die möchten besser sein. Und das Besser im Sport, schön, nice to have, aber das Besser im Hirn trifft uns alle. Und die kognitive Leistungsfähigkeit und die soziale Leistungsfähigkeit, die profitiert. Aber die Kinder brauchen ein Vorbild. Deshalb braucht es Gesellschaft. Und natürlich in der Nationalmannschaft haben wir strenge Spielregeln gehabt. Die haben sich alle dran gehalten. Aber jedes Mal, nachdem die Spiele vorbei waren, sind 2 oder 3 von den Spielern geguckt, haben gesagt, was ist denn der Jürgen Klinsmann? Was ist der Ralf Rangnick? Was ist der Kurt Moseder? Wenn sie nicht unter Beobachtung sind, haben sie 4 Eier. 4 Eier und Avocado tatsächlich. Oder Heidelbeere, Himbeere, Johannisbeere. Oder ein Müsli mit Buchweizenmüsli mit Ziege oder Schafskäse. Also wenn wir ein Angebot machen. Ja. Und wir brauchen als Angebot eine Alternative. Die Spieler haben also dann einen Shake vor dem Training, nach dem Training, sogar noch pre-Bedtime. Und einige von den Trainer haben den Spieler überwacht, die durfte erst nach Hause, wenn sie das getrunken haben.
Ja, gut so.
Und das macht der Zeugwart. Deshalb wäre der Zeugwart von den Kindern Mama und Papa. Und wenn der Papa das vormacht, machen die Kleinen das nach. Wenn die also miteinander am Abend als Familie einen Proteinshake haben, dann wird das ganz normal. Und dann kann man es in den Alltag integrieren. Und wenn man einfach bestimmte Fruchtsäfte oder Smoothies gar nicht mehr einkauft, sondern die Beere auf dem Tisch hat, dann isst man die Beere.
Ja.
Und die Botschaft war auch nicht schlecht. Früchte soll man essen und nicht trinken, also Säfte weg. Und es sind kleine Schritte. Die gute Botschaft, in den USA hat der Robert Lustig, der übrigens auch schöne Podcast macht mit dem Huberman Lab, Er hat gezeigt, wenn man die Kinder und Jugendliche nur 9 Tage die Süßgetränke wegnimmt, wäre sie schon ruhiger und besser. Und das hat dann über die Ernährungsschiene, wenn man nicht mehr geputscht ist, einen Einfluss, dass man sich wieder mehr bewegt und dann vielleicht auch weniger in Social Media ist. Und man braucht eben einen Zusammenschluss und Vorbilder. Und in der Vorbildfunktion können wir andere erreichen. Und da sehe ich eigentlich die Zukunft und Aufklärung. Das hat mir der Ralf Rangnick schön gesagt. Also wenn ich nicht weiß, wie will ich wissen und wie kann ich entscheiden? Und deshalb brauchen wir Podcasts, Weiterbildungen. Wir haben noch extra zu dem Thema rund um Kinder alles schriftlich niedergelegt. Büchlein, wie gesagt, seit 2005, jetzt aktualisiert, auch moderne Daten. Und was kann ich tun? Aber Ernährung ist eine Königsdisziplin, Schlaf ist eine Königsdisziplin, Bewegung und Training. Deshalb gibt es auch in der Fitnessszene eine Alternative, dass alle Kinder und Jugendliche in Deutschland ab 14 in Studie dürfen, kostenfrei in der Ferien.
Ja,
da müssen wir hin. Und auch immer mehr Schulräte und Schule, die in Bildungstage Hilfe suchen, denn die stehen brutal unter Druck. Die Lehrerinnen und Lehrer, die kommen in die Schule, möchten Wisse vermitteln, aber da sind Kinder, die weder erzogen sind und nicht neugierig sind, die sind auch nicht freiwillig da, sondern die müssen. Und wie soll man denen was beibringen? Und dann wird der Stress immer größer für alle Beteiligten. Und jetzt ist die Not so groß, dass man ihnen helfen muss, dass sie sich helfen lassen. Mhm. Und jetzt brauchen wir auch Aufklärung in die Medizin, dass der Arzt allein keine Chance hat. Nur dann, wenn wir alle miteinander die gleiche Botschaft haben, sind wir authentisch und wenn wir ein Angebot haben. Und für mich ist der Pre-Bedtime-Protein-Shake war einfach fantastisch. Ja. Die Ashwagandha am Abend ist fantastisch. Und Mineralstoffe, du hast Magnesium angesprochen. Ein Magnesiummangel ist eine Katastrophe.
Ja.
Und allein Magnesium bietet schon viel, dass man eher zur Ruhe kommt, dass man eher in die in uns angelegte Selbstregulation kommt.
Ja. Also da bei Magnesium, vielleicht kannst du das bestätigen, gerade wenn es um dieses entspannende, detonisierende geht, da ist ja Magnesiumglycinat bzw. Bisglycinat mittlerweile ganz weit vorne. Da kann man von unheimlich guten Verträglichkeiten sprechen und diese Verbindung aus Magnesium mit der Aminosäure Glycin, ich würde mal sagen, die hat so eine doppelt entspannende Wirkung, weil beides unheimlich gut ist. Deswegen würde ich sowas für Kinder auch zweifelsohne empfehlen, gerade wenn es um dieses Thema auch, ich sage jetzt mal, heute ADHS genannt, also alle, die so ein bisschen überdreht sind tendenziell oder man nimmt sie vielleicht so wahr, da kann so ein Magnesium-Bisglycinat ja unheimlich toll unterstützend sein. Wie ist das denn aus deiner Warte mit dem Thema Zucker bei den Kindern? Das ist sicherlich ja ein Riesentopic, da könnte man auch ewig drüber sprechen, aber vielleicht so kompensiert zusammengefasst. Viele Kinder kommen ja, also im ersten Jahr ist es durchaus üblich unter Eltern zu sagen, naja, mein Kind soll keinen Zucker konsumieren. Gefühlt aber nach dem ersten Lebensjahr fällt da so die Klappe und dann geht das Thema los. Und wenn das Kind das erste Mal Saccharose gespürt hat, dann ist es natürlich auch relativ schnell, ich nenne es jetzt mal mit Verlaub, auf dem Trip.
Ja.
Ja, und dieser Belohnungsmechanismus, der dann einsetzt über den Zucker, je nach Kind wird das natürlich dann auch ausgereizt. Also die fordern das unheimlich stark ein und da muss es doch gute Alternativen geben zu.
Wenn du es nicht angesprochen hättest, Christian, hätte ich das Thema jetzt gebracht. Denn Zucker macht uns süchtig. Es gab vor 15 Jahren einen Artikel, Babys, sind sie nicht süß genug? Mhm. Und jetzt sind wir bei der Babynahrung. Genau, dann sind wir bei der versteckten Zucker. Also Huberman Lab, 56 versteckte Zucker sind in der Babynahrung, in der Konserve, in der Büchse, im Aceto, überall versteckt. Und die belastet den Darm und dann gerät die Darm-Leber-Achse schon durcheinander und so wird man süchtig. Und so entsteht eigentlich eine Zucker- und eine Fruchtzuckersucht und man sitzt in so einer Insulinfalle. Und dann gibt es so ein Hoch und Nieder vom Zuckerspiegel und da wird man unruhig oder müde. Mhm. Da wird man allalong, aber auch depressiv. Das ist die Triebfeder zum Diabetes oder auch zu so einer nicht-alkoholischen Fettleber. Deshalb ganz klar, Zucker ist eine Triebfeder. Fruchtzucker ist eine Triebfeder. Süßgetränke und auch solche Mogelpackungen, Smoothies, da zum Teil noch mehr belastender Zucker drin, Maisstärke, Isoglucose, konzentrierter Fruchtzucker als in den Süßgetränken. Da braucht es Aufklärung. Und jetzt ist die Frage, wie kriegen wir die weg? Deshalb tatsächlich schon im Jahr 2005 haben wir einen Alternativtrunk, so wie der Zeugwart für die Spieler, die Mama und Papa. Und die haben dann Tee, Grüntee mit Galaktose verwendet. Und dann gibt man Energie ohne diese Peaks. Und einige Kinder, die grob auffällig waren, also einen, der M, der hat tatsächlich der Nachbarin den Kühlschrank geräubert. Nahm einen Kuchen raus, die kam raus und hat sie ins Gesicht geworfen. Die Familie muss dreimal die Schule wechseln. Ja. Oh je. Und der Kleine war außer Rand und Band. Der hat am Anfang sich dann achtmal am Tag sich das abgeholt, Wasser mit Galaktose, dann viermal, dann dreimal, dann zweimal. Dann hat ihn der Papa mitgenommen zum Motocross, wurde ein normales Kind. Also der war schwerst auffällig. Und wir können tatsächlich mit dem gesunden Zucker die Peaks wegnehmen. Und Galaktose bindet Stress wie Ammoniaksäure und aktiviert Aminosäure. Und die Kombi wirkt wirklich richtig stark. Machen wir mal einen Switch. Selbst schwer kranke Kinder mit Muskelschmerz, mit Entwicklungsstörungen, mit Anfällen, mit Unterzuckerzuständen, mit Herzbeschwerden nach körperlicher Aktivität, die haben eine genetische Schwachstelle im Energiehaushalt, sind eigentlich heißt Congenital Disorder of Glycosylation. Wenn man denen den Zucker wegnimmt und Galaktose gibt, wären sie gesund, obwohl sie genetisch ein großes Problem haben. Also kranke Kinder, genetisch Belastete, wären gesund über eine gesunde Ernährung und viele gesunde Kinder wären krank mit der falschen Ernährung. Ja. Und ein anderer Mentor, Freund, der Eckhard Schönau, der leitet die Uni-Reha Köln auf die Beine. Das sind schwer kranke Kinder, die trainieren viermal am Tag mit Galileo-Training, kommen auf die Beine, wären gesund. Und viele gesunde Kinder bewegen sich gar nicht und wären krank, wenn die Bewegung fehlt. Deshalb brauchen wir gute Konzepte und Aufklärung. Deshalb war eine Idee, wir brauchen eine gesunde Schokolade. Das wollte ich gern schon im Jahr 2004, ich bin gescheitert, dann sind wir wieder abgeblitzt. Aber jetzt darf man sagen, tatsächlich Rittersport ist mit im Boot für eine Schokolade, die nicht süchtig macht. Für eine Schokolade, die ganz schlicht ist. Mit Kakaobutter, mit Kakao und mit Galaktose.
So clean, dass man auch als verantwortungsvolle Eltern, was dieses Thema Ernährung angeht, da zweifelsohne das seinem Kind gerne gibt, haben wir selbstverständlich auch schon gemacht. Ich bin gerade bei einer Sache hängen geblieben, und zwar bei dem Thema Galaktose mit grünem Tee, hast du, glaube ich, gesagt. Ist das korrekt?
Ja.
In Wasser gelöst. Ja. Demnach, warum grüner Tee? Hat das mit dem Theanin zu tun? Oder?
Ja, und der grüne Tee wird im Darm umgebaut in eine Substanz, die heißt Urolithin A. Und es hilft im Darm. Und Galaktose wirkt auch schon im Darm. Das heißt, selbst kleine Menge helfen im Darm, dass die Darmhormone online mit den Hirnhormonen Balance kommen.
Okay.
Und der Schwarztee pusht eher. Man gibt auch Kombucha mit Schwarztee und mit Zucker. Aber wenn man den ansetzt, mit einem Pilz ansetzt, mit Grüntee, und mit Honig oder Galaktose, dann beruhigt es noch mehr. Deshalb braucht man Ersatz für den Entzug. Und so können wir ganz klar sagen, man brauche Dinge, die den Entzug möglich machen.
Genau.
Der Superfaktor sind Muskelhormone.
Ja.
Der zweite Faktor ist der Schlaf. Und der dritte ist über Natursubstanzen, über Phytopharmaka wie Ashwagandha, aber auch Mikronährstoffe wie Zink und Magnesium, die Potenzialität so zu berühren, dass die Mechanismen vom Körper wieder ziehen.
Als Alternative zur Galaktose, die hat ja etwas weniger Süßkraft als zum Beispiel die Tagatose. Wäre das eine Option, das auch zu machen mit der Tagatose?
Ja, kleine Menge Tagatose. Tagatose ist auch ein Zucker, der ist insulinunabhängig, der belastet den Stoffwechsel nicht. Deshalb gab es schöne Arbeiten, die konnten zeigen, das hat sogar ein Health Claim, dass das eigentlich auch bei Diabetikern helfen kann.
Ja.
Und es ist wie ein Präbiotika, Superfood für den Darm, ähnlich wie Galaktose. Galaktose wäre dann noch der zusätzliche Heilzucker. Aber das ist eine Möglichkeit. Und tatsächlich haben wir das auch schon gemacht. Wenn es nicht süß genug war,
ja, genau,
dann hat Mama und Papa noch ein bisschen Tagatose dazu genommen, dann weniger. Und wenn die den Stoffwechsel wieder im Lot haben, brauchen sie das weniger. Also das eine Kind, was ganz außer Rand und Band war, ging dann 2 Jahre gut. Dann sagt du, ich brauche wieder das Pulver Papa.
Ja, aber das ist natürlich eine super Lösungen auch für die Eltern, um das anbieten zu können, weil das ist, glaube ich, eben genau einer der Knackpunkte. Das Entwöhnen ist eine der größten Herausforderungen. Und es ist eben so, dass viele Eltern mit den Kindern naturgemäß in die Phase kommen, in denen Kinder das ja auch mal ausprobieren und alle im Umfeld fangen an, irgendwie auch mal Süßigkeiten zu essen. Und auch da soll es ja nicht ausschließlich, sage ich mal, über ein Verbot gehen. Da haben wir schon öfter drüber gesprochen. Das ist nicht der Weg, den Kindern nur zu sagen, nein, 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 sondern wir müssen adäquate Alternativen schaffen, die die gut finden. Und da ist das natürlich super, wenn man solche Möglichkeiten hat.
Ja. Und da profitiere mal von deiner Arbeit, weil wenn Kinder Protein kriegen, dann haben sie weniger Lust auf Süß und anderes. Ja. Und deshalb weniger Zucker und dafür mehr Protein. Aber was für Protein? Es gibt so viele Mogelpackungen und mit den Mogelpackungen, da ist viel Zucker und Süßstoff und alles Mögliche drin, Geschmackverstärker, ultra-processed. Und die Proteinshakes, die du mitgestaltet hast, die haben eine hohe Compliance bei den Kindern und Jugendlichen. Wenn jetzt entweder Mama oder Papa noch den Proteinshake mittrinkt, dann ist das eine super Alternative. Weg vom Schlechteren, hin zum Besseren, hin zum Physiologischeren. Und gerade die letzte Entwicklung, wo man sogar dann Protein hat mit ein bisschen Galaktose, extrem gute Compliance. Das heißt, wenn es nicht schmeckt, dann machen Sportler kein Problem, also Einzelsportler. Ja. Die im Fußball schon, wenn es gar nicht schmeckt, dann schlechte Compliance. Ja. Ja. Aber Kinder und Jugendliche, da muss es schmecken und es geht nicht mit Zwang. Und deshalb müssen wir das schmackhaft gestalten.
Und das ist eine der größten Herausforderungen, das kann ich mal sagen, in der Produktentwicklung, wenn es um Kinderprodukte geht. Ich habe das in meinen vielen Jahren jetzt mittlerweile schon des Öfteren auch mal probiert, das kann ich schon auch sagen. Und dabei ist man im Zweifelsfall auch gerne daran gescheitert, dass entweder die Konsistenz nicht passte oder insbesondere der Geschmack, die Süße damit also auch verbunden. Und da muss man sagen, da muss man so einen guten Mittelweg finden. Ja. Und da habe ich damals, als wir auch dann wieder zusammengefunden haben, unheimlich über die Galaktose und auch die Tagatose, muss ich sagen, profitiert, auch persönlich mit unserem Sohn, weil wir dem das so sozusagen in den Alltag einpflegen konnten, ohne dass es für ihn besonders war. Also ich glaube, daraus eine Selbstverständlichkeit für das Kind zu schaffen, das wird den Eltern helfen, das relativ einfach auch in den Alltag mit einzuflechten. Ich würde das Riesenthema, du hast da sind ja schon Bücher drüber geschrieben worden, glücklicherweise, wir dürfen da von deinem Wissen profitieren und deiner Erfahrung. Ich würde das mal in einzelnen Sätzen zusammenfassen wollen, als kleines Fazit dieser heutigen Folge. Was ich mir mitgenommen habe, ist, es ist ein multifaktorielles Geschehen. Das heißt, es ist eine Mischung aus Ernährung und Bewegung insbesondere auch. Eine vergessen, eine wichtige Komponente.
Social Media.
Social Media, ja, das ist halt eben dieses moderne Thema, das damit Einzug hält. Und wir müssen Vorbilder schaffen. Das war so eine Key Message, die ich mir so mitgenommen habe. Das kann entweder der Sportstar sein. Das habt ihr in der Vergangenheit unheimlich gut praktiziert. Auch da erfahrungsgemäß ist das tollste Vorbild für die Kinder, gerade im sehr jungen Alter, sind das Mama und Papa. Und da muss man einfach ansetzen. Ich glaube, das ist Chance und Risiko zugleich. Die Eltern müssen anfangen, es ihren Kindern vorzuleben. Dann werden die Kinder uns folgen und es ebenso machen. Und wenn das mit so kleinen Gewohnheiten anfängt, wie das Handy liegt beim Essen nicht auf dem Tisch, wenn ich mich mit meinem Kind unterhalte, gucke ich nicht in Social Media parallel rein oder checke meine E-Mails. Und das geht dann weiter mit Ernährungsroutinen, wie dass ich einfach gewisse Dinge auch nicht mehr kaufe, weil dann ist das Angebot zu Hause nicht da. Das ist immer so eine meiner Lifehacks. Man kauft es einfach nicht. Da muss man sich beim Einkaufen einfach zusammenreißen, das nicht kaufen, dann ist es auch nicht da. Angebot nicht geschaffen. Und geht dann weiter über solche Dinge wie der abendliche gemeinsame Proteinshake, angepasst auf das Kind des Alters. Wir Erwachsene profitieren ebenso davon. Und da geht es darum, dass man für die Eltern und für die Kinder entsprechende Lösungen kreiert. War das für dich so ein passendes Fazit?
Perfekt. Sehr gut. Je früher, desto besser, aber es ist fast nie zu spät.
Sehr gut, das ist eine optimale Ergänzung. Deswegen hoffen wir wieder, dass wir euch einen tollen Input für Kinder und Eltern dieses Mal mitgegeben haben. Wir werden uns in Kürze wiederhören und wiedersehen beim nächsten spannenden Thema. Kurt, vielen Dank. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Christian, vielen Dank.